Berlin mit Kind und Kegel. Kiez und Kids. Der Flux FM Familienpodcast für Berlin. Edition Reinickendorf.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in dieser Folge mit mir, Marius Legowski. Auch ich mache mich heute gemeinsam mit euch auf in den hohen Norden Berlins. Ab nach Reinickendorf. Wie immer der Frage auf der Spur, wie geht es jungen Menschen und Familien im Kiez? Was beschäftigt sie? Was brauchen sie? In den letzten Episoden wurde deutlich, Reinickendorf ist nicht gleich Reinickendorf. Der Bezirk ist extrem divers. Zwischen Hermsdorf und dem Märkischen Viertel liegen atmosphärische Welten. Dementsprechend unmöglich ist es, verallgemeinern zu wollen, was Familien hier bewegt. Manche Erfahrungen sind trotzdem ziemlich ähnlich. Wer ein Kind bekommt, startet eine Abenteuerreise. Die Tür in eine unbekannte Welt wird aufgestoßen und das kann manchmal echt überfordernd sein. Wie gut, wenn es dann Unterstützung gibt, so wie das Projekt Känguru. Ruth Knutzen ist Regionalkoordinatorin bei der Immanuel-Albertin-Diakonie und vermittelt Familienpatenschaften in Reinickendorf. Ich treffe sie an einem sonnigen Frühlingstag in ihrem Büro mitten im Märkischen Viertel.
Kiez und Kids. Berlin mit Kind und Kegel.
Wir sitzen hier in einem netten Gebäude so, eigentlich auch so im Grün, was irgendwie ganz lustig ist, weil es hier wirklich sehr urban ist. Was macht ihr hier so jeden Tag und was ist auch so dein Job dabei?
Ja, also hier vor Ort bin ich natürlich auch, weil es mein Büro ist. Hier finden auch die Teamsitzungen statt mit unseren Patinnen, die alle 4 Wochen stattfinden, wo wir zusammenkommen können, uns austauschen können, wie es in den Familien ist, wie die Situation der Patinnen ist. Und bin ansonsten aber einfach auch viel unterwegs in Reinickendorf. Das ist ein riesiger Flächenbezirk. Das heißt, ich düse hier mit dem Fahrrad von Familie zu Familie, eben überall in Reinickendorf. Habe auch eine Sprechstunde im Stadtteilzentrum. Also ich bin quasi überall in Reinickendorf unterwegs. Aber es ist tatsächlich immer wieder so wie hier im ganzen Bezirk, dass die Urbanität so auf das Grüne trifft. Das ist ganz lustig. Also wo auch immer man langfährt, auf einmal denkt man, huch, einfach so eine kleine Oase.
Ja, das zeichnet den Bezirk schon auch aus. Ich merke das auch jetzt, wo ich hier schon ein paar Mal länger unterwegs war. Jetzt hast du gesagt, dass du zu Familien fährst. Die Familien haben sich dann an euch gewendet.
Bei uns können sich alle Familien melden mit einem Kind im ersten Lebensjahr, die irgendwie das Gefühl haben, an ihre Grenzen zu stoßen und merken, ich brauche irgendwie Unterstützung. In Berlin ist es häufig so, das stellen wir einfach fest. Also wir sind ja ein berlinweites Diakonieprojekt und das ist in der ganzen Stadt so, dass die Familien häufig keine oder nur geringes soziales Netzwerk, familiäres Netzwerk haben. Viele sind einfach zugezogen nach Berlin, selbst so eine typische Stadt dafür. Und ja, da ist der Bedarf einfach groß, dass man gerade in so einer Zeit der Veränderung und des Umbruchs, die auch einfach eine Vulnerabilität mit sich bringt, Unterstützung braucht. Und da kommen wir dann ins Spiel. Das heißt, die Familien melden sich letztlich bei mir und wir sind für alle Familien offen, wir sind für alle da. Dann fahre ich zu den Familien nach Hause, wir lernen uns kennen, ich höre die Situation, wie die Bedarfslage ist und dann begebe ich mich auf die Suche nach einer passenden Patin. Wir haben Familien wirklich aus komplett Reinickendorf und das, was die Familien wirklich gemeinsam haben, ist, dass sie merken, dass sie in einer Überforderung oder in einer Belastungssituation sind und dass sie einfach Unterstützung gebrauchen können, die ist ganz verschieden. Zum einen ist, dass einfach eine Entlastung stattfindet über die Kinderbetreuung, dass Termine wahrgenommen werden können, mal Kraft getankt werden kann sozusagen von Seiten der Eltern, aber auch, dass vielleicht eine Begleitung stattfindet zu Terminen, vielleicht auch zu Krabbelgruppen, dass man so erste Barrieren und Hemmschwellen einfach nimmt, dass da einfach eine Patin und noch eine Person an der Seite ist, zu deren Vertrauensverhältnis besteht und die einem einfach Wege ebnet, sein Netzwerk auch zu vergrößern, auch über die Patenschaft hinaus. Und das ist auch wichtig, einfach auch so eine Lotsenfunktion zu haben, zu wissen, okay, unsere Patin wissen, was gibt's hier im Kiez, wo kann man vielleicht noch andocken oder sie fragen mich nochmal und ich schaue nochmal. Es ist einfach wichtig für die Familien, dass die ihr Netzwerk ausweiten, dass sie nicht mehr dieses Gefühl haben, ihnen fällt die Decke auf den Kopf, sie fühlen sich alleingelassen mit der Situation, das Gefühl von Einsamkeit vielleicht auch reduziert werden kann.
Das heißt, euer Ziel ist auch dann aus dieser wahrscheinlich ja erstmal auf eine gewisse Zeit angelegte Unterstützung, auf immer mal ein Treffen, etwas Nachhaltiges zu etablieren, also dass dann auch von da ausgehend ein Netzwerk hier im Kiez entsteht. Wie läuft das ab?
Genau, also zum einen ist es so, dass unsere Patinnen ja wirklich 6 Monate bis zu 12 Monaten die Familien begleiten, in einem ganz regelmäßigen Rhythmus, wöchentlich für 2 bis 4 Stunden. Also da ist wirklich einfach ein Beziehungsaufbau, Vertrauensaufbau möglich. Und das ist sehr schön, davon lebt natürlich einfach das Projekt und auch die Familien können da total viel draus ziehen. Und dann, wie du schon sagtest, hat das Ganze natürlich so einen nachhaltigen Aspekt, dass man eben versucht, eine Verbindung zu schaffen von den Familien, vielleicht zu anderen Familien, die man in Krabbelgruppen kennenlernt, vielleicht zu Familienzentren, vielleicht zu anderen Projekten oder anderen Hilfsstrukturen, wo einfach andere Belastungssituationen auch noch vorliegen und da nochmal begleitet werden kann.
Was bedeutet Känguruhilfe denn konkret im Alltag? Wie sieht so ein typischer Tag aus von den Ehrenamtlichen und den Familien?
Känguru zeichnet aus, dass sie einfach bedürfnisorientierten Ansatz verfolgt. Das heißt, unsere Patinnen gehen wirklich jede Woche neu in die Familien rein und hören nach, spüren nach, wo ist der Bedarf heute. Und das kann an einem Tag sein, dass sie mit dem Neugeborenen vielleicht spazieren gehen, dass sie vielleicht mal auf die älteren Geschwisterkinder mit aufpassen, wenn sie vorhanden sind, weil das an dem Tag entlastend wirkt, dass sie einfach mal Mut zu sprechen und mit einem offenen Ohr da sind, weil einfach entlastende Gespräche gut tun, dass sie zu Terminen begleiten, dass sie gemeinsam Gruppen besuchen. Also es ist wirklich je nach Tag, was gerade hilfreich sein könnte für die Familien oder auch wirklich, dass es einfach mal zu einem Schlaf kommt, dass die Familien mal duschen können, schlafen. Also es kann auch einfach so ganz basal sein, aber was einfach im Alltag sonst nicht möglich ist.
Viele Menschen haben vielleicht gar nicht so richtig ein Gefühl dafür, wie schwierig es auch sein kann, mit einem Neugeborenen alleine oder auch in einer Familie mit mehreren Leuten klarzukommen. Was würdest du Menschen sagen, die das nicht so genau wissen und vielleicht auch unterschätzen?
Vater und Mutter zu werden, ist einfach eine riesige Veränderung und damit geht vieles einher. Zum einen muss man sich erstmal in der eigenen Elternrolle zurechtfinden. Es finden Veränderungen in der Paarbeziehung statt, teilweise vielleicht auch Trennungen. Es entstehen Ängste, Sorgen um das Kind, vielleicht aber auch Zukunftsängste, materielle Sorgen. Also es ist einfach geprägt von vielen, vielen Einflüssen und das so ein bisschen in einer Zeit, in der eigentlich alle sagen, sei doch glücklich, jetzt ist das Kind da und es schafft einfach, glaube ich, eine ziemliche Dissonanz für die Familien. Zum einen das und zum anderen ist es dadurch, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, die stark von Leistungen ausgeht, haben die Familien oft das Gefühl, sie müssen alles alleine bewältigen. Und das macht einen riesigen Druck, wenn man das denkt und merkt, ich schaffe das aber gerade einfach nicht. Ich glaube, dass man sich das so ein bisschen bewusst machen sollte, wenn man sich überlegt, welche Herausforderungen stehen Eltern oder neu gewordene Eltern sozusagen gegenüber oder auch mit mehreren Geschwisterkindern, dann verändert sich natürlich die ganze Dynamik in der Familie. Also es bringt immer viel mehr mit sich, als man auf den ersten Blick denkt oder sieht.
Du bist die Erste, die dann mit den Familien Kontakt aufnimmt und die kennenlernt. Wählst du dann auch danach aus, was für PartInnen zu der Familie passen könnte? Wie läuft so ein Erstgespräch ab und wie geht es denn von da aus weiter?
Das ist tatsächlich total zentral, dass die Chemie zwischen der Patin und den Familien einfach stimmt. Ich schaue, welche Familie gut zu welcher Patin passen könnte und umgekehrt natürlich. Ich gehe erst zu den Familien nach Hause, wir besprechen alles und lerne einfach die Familien kennen, höre, wo sind die Bedürfnisse, höre vielleicht auch so ein bisschen, wer könnte da gut passen. Schau dann einfach in unserem Patin-Team und gemeinsam gehen wir dann nochmal zu der Familie. Es gibt ein Kennenlernen. Sie können sich nochmal in Ruhe beschnuppern sozusagen, schauen, ne? Können wir uns vorstellen, einfach auch so einen Weg von mehreren Monaten gemeinsam zu gehen und das, wie gesagt, in einer Situation, die ja sehr sensibel ist. Der zentrale Aspekt ist, dass die Chemie stimmt zwischen den Patinnen und den Familien und für mich ist es immer total schön, wenn dieses Kennenlernen, das gemeinsame Kennenlernen stattfindet, ich mit den Patinnen bei der Familie bin und ich dann einfach sehr schnell überflüssig werde und das Gespräch irgendwie ganz gelöst und entspannt ist zwischen der Patin und den Familien, man mich quasi mehr oder weniger vergisst und ich einfach merke, okay, hier ist was Schönes entstanden und dann ja, gehe ich eigentlich immer ganz beschwingt raus und merke einfach, okay, da ist gute Energie, da ist einfach eine positive Wirkung von Känguru direkt zu spüren.
Und habt ihr mehr Anfragen, als ihr mit Ehrenamtlichen dann abdecken könnt?
Das auf jeden Fall. Also es sind mehr Familien als Ehrenamtliche sozusagen. Also wir freuen uns immer über Zuwachs von Ehrenamtlichen. Das Schöne ist, dass die Familien manchmal nach Wartezeiten noch eine Patin bekommen. Dann bekommen sie die vielleicht nicht direkt nach der Geburt, aber nach einigen Monaten, wenn dann wieder Kapazitäten frei werden sozusagen. Aber ja, definitiv haben wir mehr Anfragen.
Was für Leute engagieren sich bei euch? Also was für Ehrenamtliche sind das und was muss man vielleicht auch mitbringen, um das zu machen?
Das ist auch total verschieden. Also unser Patenteam speist sich letztlich aus Menschen, die schon berentet sind, die mitten im Beruf stehen, die vielleicht noch in der Ausbildung sind, die gebürtig aus Berlin kommen, die selbst Fluchterfahrung haben, die in pädagogischem Kontext tätig sind oder waren, die völlig fachfremd sind. Also es ist ganz verschieden, was letztlich einend und natürlich auch notwendigerweise da sein sollte, ist einfach das, der Wille da ist, Familien zu unterstützen, Zeit zu schenken. Das ist natürlich jede Woche letztlich einige Stunden am Vor- oder Nachmittag. Ja, das ist das, was sie bringen sollten. Ein Feingefühl, einfach mal ein Feingefühl für die Bedürfnisse der Familien.
Wie erlebst du die soziale Realität hier in Reinickendorf? Und was hast du für einen Eindruck, wie die Familien hier in Reinickendorf so leben?
Ja, tatsächlich ist es wirklich total vielschichtig. Also wir haben Familien hier aus dem Märkischen Viertel, wir haben Familien, die eher aus Frohnauen kommen, wir haben Familien, die gebürtige BerlinerInnen sind, wir haben Familien mit Fluchterfahrung, Alleinerziehende, wir haben Familien mit vielen Geschwisterkindern. Also es ist ganz divers und wir können alle unterstützen und das ist einfach schön. Also ich glaube, das Interessante an Reinickendorf ist eigentlich, dass der Bezirk einmal Berlin so ein bisschen abbildet. Das ist große Stadt in kleinem Bezirk. Sozusagen spiegelt sich wieder und das bringt halt viele Herausforderungen mit sich, weil viele Bedürfnisse einfach bestehen. Das Schöne daran ist wiederum, dass wir dann auch für alle Familien da sein können. Pauschal zu sagen, wie die Familien in Reinickendorf leben, hebt sich, glaube ich, damit so ein bisschen auf, dass es eben wie ganz Berlin einfach auch ist. Ne? Also es sind einfach Familien, die Belastungen erleben über diverse Situationen. Ne? Kann über Frühgeburten, über schwierige Schwangerschaften, über Trennung von PartnerInnen, über Mehrlingsgeburten, schnelle Geschwisterfolgen. Also ganz diverse Belastungen. Und es ist einfach so, dass diese Belastung haben natürlich alle Familien in ganz Berlin sozusagen und ganz Reinickendorf. Aber es haben nicht alle die gleichen Ressourcen, um die bewältigen zu können. Und da versuchen wir einfach zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so unterschiedlich, wie die Bezirke sind und die Familien. Und ja, das bildet Reinickendorf so ein bisschen im Kleinen ab.
Jetzt hast du ja einen ziemlich tiefen Einblick in die Familien hier im Kiez und auch in deren Bedürfnisse. Fehlt hier etwas, was die Familien brauchen könnten?
Beim Thema Kinderärztinnen und Hebammen, das ist immer wieder ein Thema, was aufploppt. Gerade auch für Menschen, die vielleicht die Strukturen noch nicht so gut kennen. Und das sind einfach ziemlich viele, denn die meisten, die ein Kind bekommen, müssen sich erstmal neu orientieren, ob sie jetzt hier aufgewachsen sind oder nicht. Es ist einfach ein völlig anderes Thema, mit dem hatte man sich bisher nicht befasst. Und da ist es tatsächlich immer wieder Thema, dass Kinderärztinnen und Hebammen gebraucht werden. Kita war natürlich die letzten Jahre auch immer Thema, aber aktuell, da die geburtenstarken Jahrgänge so ein bisschen zurückgegangen sind, ist das Thema nicht mehr ganz so da, aber auch doch immer wieder, je nachdem in welchem Bereich oder in welcher Region des Bezirks man ist, gibt es natürlich mehr oder weniger Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Es wäre einfach schön, wenn Familien und Kinder nochmal eine stärkere Lobby erhalten würden und da die TIC natürlich auch sich einsetzt und umsetzt.
Junge Menschen brauchen eine starke Lobby, sonst werden ihre Bedürfnisse nicht gehört und sich über ihre Kinderrechte hinweggesetzt. Ruth und ihr Team leisten echt wichtige Arbeit im Kiez. Aber auch wenn Kinder dann älter werden, brauchen sie manchmal etwas Unterstützung, um ihrer Stimme mehr Gehör zu verleihen. Da kommt kein Abseits ins Spiel. Ein Verein, der sich seit Jahren erfolgreich für Chancen- und Bildungsgerechtigkeit bei Kindern und Jugendlichen einsetzt. Der neueste Streich? Das Kinder- und Jugendparlament Reinickendorf. Da werde ich hellhörig und verabrede mich mit den InitiatorInnen und den teilnehmenden Jugendlichen. Was war die Geburtsidee? Wie seid ihr da drauf gekommen?
Hi, ich bin Hanna Böse. Ich bin die Kinder- und Jugendbeauftragte für den Bezirk Reinickendorf. Ich gehöre direkt zu dem Stab des Bezirksstadtrats für Jugend und Familie. Uns ist es ein ganz besonders wichtiges Anliegen, dass das Kinder- und Jugendparlament in Reinickendorf endlich an den Start geht. Dazu gibt es tatsächlich auch einen sogenannten BVV-Beschluss. Also das heißt, dass die Bezirksverordneten, die PolitikerInnen aus Reinickendorf, darüber abgestimmt haben oder beschlossen haben, dass es ein Kinder- und Jugendparlament geben soll. Ganz wichtig ist uns, also mir als Kinder- und Jugendbeauftragte, dass die Kinderrechte auch umgesetzt werden. Und Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention besagt, dass Kinder und Jugendliche beteiligt werden sollen. Also sie sollen angehört werden und auch ernst genommen werden und auch mitbestimmen dürfen. Also das heißt, dass Erwachsene auch mal Kontrolle abgeben und Kinder und Jugendliche uns sagen, wie wir es zu machen haben.
Und jetzt habt ihr damit angefangen. Gestern hattet ihr die erste Sitzung auch mit Kindern und Jugendlichen. Ihr wart alle dabei, ne? Wie war das für euch? Und wie seid ihr dazu gekommen, mitzumachen?
Ja, also ich bin Lysander Lutz, bin ein Schüler hier in Tegel im 11. Jahrgang. Genau, und mein Politikkurs war bei einer Veranstaltung dabei, wo eben auch kein Abseits dabei war. Und die haben uns dann angesprochen und so ein bisschen darüber erzählt. Und ich dachte, das ist cool, da will ich gerne mitmachen. Und habe das dann eigentlich auch gleich gestern gemerkt, dass das so eine schöne Atmosphäre war, in der man auch Produktives gestalten konnte.
Und jetzt wollt ihr euch dann regelmäßiger treffen? Habt ihr schon festgelegt, wie oft ihr euch sehen werdet und was ihr dann so machen werdet?
Ich bin Simon Petersen, bin jetzt hier auch Schüler in Tegel. Also wir haben jetzt so zwei Arbeitsgruppen mehr oder weniger entschlossen. Eine, die so für den politischen Kram zuständig ist, so Organisation und vermutlich auch so die Organisation der ersten Plenarsitzung. Dann noch ein Team Öffentlichkeit und die werden zuständig für Werbung und wie man halt so die Öffentlichkeit davon überzeugen kann, halt eben mitzumachen.
Was wollt ihr dann damit erreichen?
Wir sind ja Kinder und Jugendliche. Das heißt, die Schule ist so einer der zentralen Themen unseres Lebens. Es gibt da numerose Probleme, schlechtes Internet, mangelnde Geldressourcen, Schüler aus armen Familien, die nicht genug finanzielle Unterstützung bekommen. Da gibt es halt eine Menge Sachen, die man zu beanstanden hat. Das ist wirklich beachtlich, sogar was mobile Daten angeht. Ich merke halt wirklich, wenn man in die Schule reingeht, sinkt die Signalstärke sofort ab. Und wir haben selbst jetzt nochmal ein neues WLAN installiert bekommen. Aber das funktioniert nicht. Niemand weiß, was damit jetzt los ist und warum, aber es passiert nichts. Es gibt kein Geld oder es wird halt unvernünftig ausgegeben, sodass nichts funktioniert.
Mein Name ist Tabek Kalla, ich bin auch Schüler in Tegel, hier in die 11. Klasse und bin ebenfalls engagierter Teilnehmer und Mitglied bei Kein Abseits. Ich glaube, die wesentlichen Themen, die dieses Jugend-Kinder-Parlament thematisieren möchte, sind einerseits aufmerksam zu machen, wo es Probleme gibt in der Jugend- und Kindergesellschaft. Andererseits will man auch Ansätze schaffen, diese zu lösen. Probleme, die mir auffallen oder die ich jeden Tag erlebe, sind einerseits exzessiver Drogenkonsum bei Jugendlichen, als auch mangelnde Infrastruktur in Bildungsanstalten.
Das heißt, ihr wollt Probleme sammeln und erstmal irgendwie gucken, okay, was beschäftigt euch so in eurem Alltag? Was ist schlecht? Was läuft nicht so gut? Und was macht ihr dann so mit diesen Ergebnissen?
Ich bin Gloria Moruso, Gründerin und Geschäftsleitung bei Kein Abseits und betreue das Kinder- und Jugendparlament. Zu den Themen, die Sabat genannt hat, war auf jeden Fall das Thema Diskriminierung auch immer sehr, sehr hoch. Also viele Kinder und Jugendliche, mit denen wir arbeiten, haben mit sehr vielen Diskriminierungsformen zu tun in ihrem Alltag. Das fängt in der Schule an, das ist aber auch auf der Straße weiterzusehen. Also es geht um Rassismus, geht aber auch um Adultismus. Und dafür ist natürlich ein Kinder- und Jugendparlament total wichtig. Also, dass wir als Erwachsene nicht runterschauen auf die Kinder, sondern wie eben Hanna Böse schon gesagt hat, Kinder und Jugendliche in den Belangen, die sie auch direkt betreffen, und das sind alle zukunftsrelevanten Themen sowieso, aber natürlich auch in ihrem Alltag nicht nur informiert werden oder Scheinbeteiligung passiert, sondern sie wirklich auch Mitsprache und Mitentscheidungsmöglichkeiten haben. Und das ist natürlich das Ziel, anhand dieser wichtigen Themen, die Kinder und Jugendliche bewegen, zu schauen, dass man mit dem Jugendparlament zum Beispiel Arbeitsgruppen machen kann, dass man aber auch dahin kommt, wie es zum Beispiel schon beim Neuköllner Kinder- und Jugendparlament ist, dass man Rede- und Antragsrecht hat in der BVV, also selbst Anträge zu Themen einbringen kann. Oder wenn über wichtige Themen politisch entschieden werden soll, die Kinder und Jugendliche betreffen, dass nicht nur über Kinder und Jugendliche gesprochen wird, sondern mit ihnen und da mehr zugehört wird. Aber ich glaube, der Weg dahin ist auf jeden Fall, da sind noch ein paar Schritte zu gehen. Und ich glaube, was aber für uns aktuell deswegen besonders wichtig ist, zu schauen, dass das Kinder- und Jugendparlament selbst auch die Diversität der Kinder und Jugendlichen in Reinickendorf abbildet. Und dafür stehen wir als Kein Abseits, dass wir eine gute Durchmischung am Ende im Parlament haben, dass jedes Kind, jeder Jugendliche mitmachen kann, unabhängig von der eigenen sozioökonomischen Herkunft, kulturellen Herkunft, und dass da möglichst eben auch unterschiedliche Bedarfe und Interessen abgebildet und thematisiert werden können.
Jetzt habt ihr schon gerade so ein paar Themen angesprochen. Also ich habe jetzt schon gehört, die Schulen sind grundsätzlich von der Infrastruktur nicht so geil, die Digitalisierung ist nicht so geil, Rassismus und Diskriminierung ist ein Thema, Drogenkonsum. Was beschäftigt euch noch so in eurem Alltag und vielleicht auch so eure Freunde oder auch eure Familien, wenn ihr irgendwie so auf euren Alltag guckt?
Alltag sind vermutlich so am meisten präsent halt so Klausuren und Tests und vor allem auch, wie Lehrer uns bewerten. Lehrer haben eine sehr große individuelle Macht. Wenn ein Lehrer halt nicht so gut ist, ist er automatisch auch im Fach nicht so gut. Vor allem jetzt, wo Klausuren teilweise nicht mehr von den Lehrern selber geschrieben werden, sondern dann zentral. Und dann bist du halt nicht so gut vorbereitet, auch weil Lehrer teilweise halt nicht gut sind. Dann gibt es natürlich auch persönliche Konflikte mit den Lehrern, die sie dann auch teilweise über ihre Noten ausleben können. Dazu haben sie nun mal die Macht. Dem folgt noch Klausurfahrten für die jüngeren Jahrgänge, Klassenfahrten. Die sind halt jetzt mit den neuen Senatsregelungen sehr schwer zu organisieren worden. Man muss da 3 Angebote von 3 unterschiedlichen Anbietern einholen. Das alles muss unter 600 Euro sein pro Person. Keine Freiplätze für die Lehrer. Und das ist halt so mitunter einer der besten Teile des Schullebens. Und der fehlt dann halt einfach. Und dann natürlich noch, das haben wir jetzt im Unterricht durchgenommen, dass eine sehr starke Bevorteilung bei Akademiker und reichen Familien ist, die bis zur Uni halt 3-mal mehr Chancen haben, durchzukommen als Kinder von Arbeiterfamilien.
Hast du denn das Gefühl, dass du gehört wirst und ernst genommen wirst von Erwachsenen?
So insgesamt im Sinne von Politik oder Lehrer oder halt so insgesamt Verwaltungssachen habe ich nicht den Eindruck, dass irgendwie die Jugend überhaupt interessiert. Das ist jetzt keine Frage des Ernstnehmens mehr, sondern man redet nicht mit uns. Wenn die Politiker da irgendwas sagen im Fernsehen, dann juckt es niemanden, was die Jugendlichen damit zu tun haben. Hat auch demografische Ursachen, weil ja wir in Deutschland leben mit einer alternden Bevölkerung. Wir haben einfach nicht die Stimmen und nicht die Macht. Deswegen bin ich auch hier beim Jugendparlament.
Ich bin Lena. Es gibt auch außerhalb der Schule Probleme, wie zum Beispiel die Grünflächen und dass allgemein Berlin und auch bestimmte Bezirke stark verdreckt sind. Man findet häufiger auf den Straßen und Gehwegen Müll. Auf den Spielplätzen, wo ja auch Kinder spielen sollten, findet man häufig auch Reste von Drogen, was halt verhindert werden sollte, worüber man dann auch reden kann, sodass dort sich auch mehr eingesetzt wird.
Ich würde mir gerne Klarheit wünschen, mehr in der Schule oder dass man das Thema Leben nach der Schule thematisiert. Natürlich sagen oft die Lehrer, ja, das bereitet euch aufs Leben vor, aber ich glaube, das Leben, das mir vorsteht, ist nicht nur Gleichungen rechnen und Textanalysen, sondern eher banale Themen, die alle Jugendliche fordern, so zum Beispiel Steuererklärungen, wie man eine Bewerbung schreibt, als auch, sage ich mal, sozialen Umfeld, soziale Kontakte knüpfen, wie man sich ein Leben erschafft, was zum Beispiel in Deutschland gut lebbar ist, da in Deutschland auch sehr viele Regelungen herrschen, also welche Gesetze es gibt, welche Verbote es gibt, also dass man aufs Leben vorbereitet wird.
Ich finde es manchmal problematisch mit der BVG, so mit dem Verkehr. Das braucht manchmal relativ lange. Wenn es jetzt 5 Minuten später ist, ist es kein Problem. Ich hatte es aber auch schon des Öfteren, dass 3 S-Bahnen in Folge ausfallen. Man dann halt 1 Stunde zu spät kommt, ist dann schon ärgerlich. Ich habe zum Glück so die Möglichkeit, zur Schule zu Fuß zu gehen. Aber ich hatte jetzt auch vor einer Weile eine Sportverletzung und dann ist das schon so ein bisschen ärgerlich, wenn man nicht genau weiß, wann denn der Bus kommt, wann er ausfällt. Und ich denke, das ist vielleicht nicht das größte Problem, was wir in Reinickendorf haben, aber doch auch eine Erwähnung wert.
Zumal man auch sagen muss, dass gerade Reinickendorf ein Bezirk ist, der ja auch sehr weitläufig ist und viele Orte wirklich sehr, sehr schlecht angebunden sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn es da nur eine S-Bahn gibt und die dann ausfällt, dann ist es halt gerade für Kinder und Jugendliche, wenn die auch jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit haben, auszuweichen auf Fahrrad oder Auto, dann ist man komplett abgeschnitten schon, ne? Also deswegen so Rufe nach, man braucht irgendwie eine U-Bahn, die bis ins Märkische Viertel reicht oder sowas, sind ja da schon häufiger laut geworden. Und auch gerade Themen rund um ÖPNV in Reinickendorf werden in solchen Umfragen sehr, sehr häufig auch als veränderungsbedürftig genannt.
Mit was für einem Gefühl schaut ihr denn in die Zukunft?
Ich bin eher pessimistisch eingestellt, wenn man sich so die Weltpolitik ansieht. Es sieht insgesamt nicht gut aus, muss man halt einfach sagen. Es gibt Trump, es gibt Putin, es gibt alle anderen Diktatoren. Aber auch hier jetzt örtlich, lokal, die Berliner Politik, Berlin ist pleite. Ich sehe jetzt keine sonderlich gute Zukunft für Berlin oder Deutschland oder die Welt.
Ich glaube, 2022 gab es jetzt zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder mehr Diktaturen als Demokratien. Das ist auch nichts so Positives, aber um den Kreis vielleicht zu schließen, ist vielleicht auch das, was ich so toll am Jugendparlament finde, dass man eben schon in jungen Jahren die Demokratie stärken kann. In Berlin sich ehrlich gesagt nicht so viel Positives. Ja, wie Simon erwähnt hat, wir sind pleite. Unser Bildungssystem ist auch in Deutschland nicht so das Beste. Für meine persönliche Zukunft würde ich sagen, bin ich eigentlich relativ positiv gestimmt, weil es gab immer solche Zeiten und trotzdem gibt's immer Lösungen. Und diese Lösungen müssen eben gefunden werden. Und ich glaube, darum geht's, dass jeder sich engagiert, jeder schon mal anfängt, nach Lösungen zu suchen. Und ich denke, dann können wir das auch als Demokratie, als Gemeinschaft schaffen.
Ich persönlich habe ein sehr zwiegespaltenes Bild für die Zukunft. Also ich habe immer so ein Bild, dass 10 Jahren es sein kann, dass wir Jugendliche in Camouflagehosen an der Ostfront stehen müssen, da ein dritter Weltkrieg ausgebrochen ist, aufgrund dessen, dass man halt solche Präsidenten auf dieser Welt hat, wie einerseits Trump im Westen und Putin im Osten, die auch die Weltlage bestimmen. Andererseits versuche ich manchmal positiv zu bleiben und denke auch, so wie Lisanne, dass die Welt oft durch solche Probleme gegangen ist.
Und deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir mehr zusammenrücken, wieder solidarischer werden, uns um soziale Themen vor allem kümmern. Denn ja, soziale Ungleichheiten ist das, was Gesellschaften spaltet und kann man auch sogar sehen in den jeweiligen Ländern, wo schon Machthaber wie Trump aktiv sind, wie sowas entsteht und wie es ja auch leider in Deutschland sich weiterentwickelt. Vor dem Hintergrund es umso hoffnungsvoller ist oder positiv ist, wenn man von dieser Ohnmacht wieder in eine Handlung kommt und aktiv werden kann. Und ich bin einfach total dankbar, dass wir mit so vielen tollen Menschen im Kinder- und Jugendparlament, aber auch uns generell bei unserer Arbeit mit Kein Abseits zu tun haben und auch jungen Menschen, die einfach ihr Umfeld positiv mitgestalten und verändern. Und kann nur selber sagen an alle, die diesen Podcast hören, die einzuladen, wenn sie Lust bekommen haben, mitzuwirken beim Kinder- und Jugendparlament, sich bei uns zu melden. Oder vielleicht auch in anderer Form bei Kein Abseits, denn sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene können sich bei uns engagieren, Begegnungen ermöglichen, sich für soziale Themen einsetzen, solidarisches Miteinander fördern, denn dann kommt man wieder ins Handeln und kann auch wieder mit mehr Positivem in die Zukunft blicken und wir haben es in der Hand, Veränderungen zu bewirken.
Positiv in die Zukunft schauen und sie mitgestalten. Das geht im Kinder- und Jugendparlament. Es berührt mich wirklich, wie die Kids sich um ihre Zukunft sorgen und Themen diskutieren, die uns alle angehen, egal welchen Alters. Wer die Welt verändern will, fängt am besten bei sich selbst an. Diese alte Lebensweisheit ist so richtig wie herausfordernd und anstrengend. Aber das muss nicht sein. Wertevermittlung geht auch spielerisch. Ich bin im Norden Reinickendorfs in einem Gewerbegebiet mit Bettina Lutz-Luise Fernandez oder kurz Betty verabredet. Sie leitet hier das Centre Talma, ein Sportzentrum für Kinder und Jugendliche in einem ehemaligen Freizeitheim der französischen Armee. Wo früher alliierte Soldaten gekegelt haben, tanzen heute junge Menschen für eine Welt ohne Gewalt. Das Centre ist eine richtige Institution in Berlin. Seit über 30 Jahren wird hier Gewaltprävention, Bildungsarbeit, Sport und Tanz zusammengedacht. Dabei geht es nie nur um Bewegung. Der Kampf für eine bessere Welt ist stets präsent. Betty organisiert zum Beispiel jedes Jahr die Protestaktion One Billion Rising, ein großer tänzerischer Flashmob vorm Brandenburger Tor gegen Gewalt an Frauen.
Wir veranstalten das jetzt seit 13 Jahren, seit 2013. Da wurde es 2012 ins Netz gestellt von Eve Ensler, Initiatorin aus der USA, eine Künstlerin mit ihrer Organisation V-Day. Mhm. Und die hat sich gedacht, es wäre doch cool, wenn am Valentinstag, ist in den USA groß, hier leider jetzt auch inzwischen, darauf aufmerksam gemacht, was gerade hinter verschlossener Tür im Namen der Liebe so passiert an diesem Tag. Weil sie hat ihre eigene Missbrauchserfahrung mit Distanzes überwunden und hat sich gewünscht, dass überall Flashmobs entstehen. Und wir wollten halt das Brandenburger Tor nehmen und deswegen haben wir es als Dance-Demo angemeldet und laden ganz Berlin ein, dabei zu sein. Ich wünschte, wir müssten es nicht mehr veranstalten, aber beim ersten Mal kamen auch gleich 5000 Menschen und seitdem kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Und du siehst ja, was hier los ist jeden Tag. Wir sind nur zu zweit.
Ihr wuppt den Laden hier zu zweit.
Also wir, in Persona ich, leiten die Einrichtung. Der Träger ist die GSJ Berlin, ist die Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit. Und wir machen an dem Standort geschlechtersensible Jugendsozialarbeit. Erzähle ich gleich, wenn wir durchgehen. Gut. Wenn du jetzt so schaust, das ist ein Haus Centre Talma, französisch. Wir sind hier in der ehemaligen City Foch. Da ist die Romain-Rolland-Schule da rein. Hier ist die Filiale noch der Romain-Rolland. Ansonsten haben wir hier kein Laufpublikum. Das Industriegebiet, ne? Aber das Märkische Viertel in der Nähe. Wir haben also sehr unterschiedliche Einzugsbereiche. Romain-Rolland-Schule ist ein Gymnasium ab der 5. Klasse. Haben eine gute Mischkultur im Haus.
und haben das Haus dann 94 geerbt. Nach einem Jahr Leerstand. Die Alliierten verließen ja 93 die Stadt und hier wuchsen Unkraut in den Gängen. Es ist ein altes Haus, wie du siehst, etwas marode. Es wird ja so viel saniert in Berlin an Jugendfreizeitstätten und Schulen. Das wäre so noch mein Wunsch vor der Rente, dass es hier auch saniert wird und ich das Haus meiner Kollegin Fett übergeben kann.
Jetzt hast du schon so ein bisschen was zum Kiez erzählt und dazu, dass ihr hier kein Laufpublikum habt. Wie finden denn Kinder und Jugendliche zu euch?
Wir sind ja seit 94 an diesem Standort. Das heißt, wir sind sehr bekannt und besonders durch unsere vielen Auftritte. Wir treten ja bis zu zweimal die Woche auf. Das heißt, bei Kiezfesten, bei Schulfesten, Tag der Familie, Familiensportfest und so weiter, was hier im Bezirk stattfindet, in der Region, aber berlinweit. Und wir haben immer unsere Flyer dabei. Das heißt, immer sehen uns die Leute und haben dann Lust zu kommen. Ansonsten mit den Kleinen ist natürlich eine Bringe- und Abholkultur. Wir sind hier nicht so gut erreichbar. Und wir machen ganz, ganz viele Schulprojekttage, auch berlinweit. Wir machen ja hier am Standort Konzept Sport und gesunde Ernährung. Insofern eine Hälfte der Klasse kocht, die andere tanzt. Dann trifft man sich wieder oder tauscht oder wie auch immer. Und dann natürlich auch speziell zum Thema Gewaltprävention, Schulprojekttage, zum Thema One Bane Rising. Das wird hier über den Bezirk finanziert, auch über die Mittel der Gewaltprävention. Und Sportaktionstage, die starten jetzt gerade wieder. Da haben wir 12 übers Jahr verteilt, vom Frühling bis in den Herbst hinein. Auch berlinweit, da gibt es von unserem Träger einen Riesentag rund um den Sport. Und da sind wir ein Modul, was One Bane Rising anbietet.
Okay, wow, ganz schön breit.
Ja. So, hier siehst du unseren Kicker dieser Freizeitstätte. Was siehst du? Figuren.
Ah, es sind Männer, wie immer.
Männer, und da
sind
wie immer. Aha, halb, so wie die Welt ist. Also ich muss mir als Mädchen nicht übersetzen. Ich könnte ja auch Fußball spielen. Ich sehe es zwar nie, ich höre es auch nie permanent den ganzen Tag, die Männerergebnisse, aber leider nicht die der Frauen. Insofern, ich muss mir als Mädchen das nicht übersetzen. Ich könnte ja Fußball spielen, sondern nein, ich sehe, ich spiele Fußball und das macht was mit Menschen.
Gut, habt ihr selber ausgetauscht?
Den ersten Kicker habe ich selber händisch ausgetauscht und jetzt gibt es sie inzwischen so zu kaufen. Leider auch ein komplett rosa, fürchterlich, aber es gibt sie auch so zu kaufen. Wir arbeiten mit dem Prinzip von der Schülerin, vom Schüler zur Lehrerin, Lehrer. Heißt, ich bilde viel aus, Landessportschule und Köcherschule und coache halt junge Menschen mit meiner Kollegin zusammen. Fing mit 15 an bei mir zu tanzen, in meiner zweiten Tanzgruppe. Und ihre Kinder tanzen jetzt auch hier. Und so haben wir halt den langen Arm in alle Kurse, weil die Menschen hier groß geworden sind mit dem Konzept und das auch so weitergeben wollen.
Toll. Das heißt, ihr habt so das Spektrum eigentlich so von allen Tanzarten,
genau,
bietet ihr an.
Genau.
Dann noch so Fitness, Selbstverteidigung. Habe ich irgendwas vergessen, übersehen?
Ja, das zeige ich dir noch.
Okay, ja, da bin ich gespannt.
Jetzt gehen wir hier durchs Haus. Das ist unser früher Hausaufgabenraum. Dann über die Kindküchen das Projekt Fit für die Schule. Also Menschen, die nicht Deutsch sprechen, bekommen hier Deutschunterricht und auch sonst Unterstützung. Und dann haben wir ein Ferienprojekt noch von den Kiezküchen, die Ferienschule.
Klavier habt ihr auch.
Ja, das ist besonders eben im offenen Bereich, ist ja gerade abgebrannt gegenüber die Gemeinschaftsunterkunft 2015-16. Hatten wir 2 Turnhallen in Laufnähe mit je 100 Kindern und dann sind wir natürlich ausgeschwärmt und haben ein Team gebildet und dann mehrmals die Woche rüber. Was sehr speziell war, aufgrund der Sprachbarriere, geschlechtersensible Arbeit zu machen, sportorientierte. Das heißt, ich habe dann immer die Jungs rübergeschickt und einen Gummitwist vorgemacht und die Mädchen haben Fußball. Um wenigstens so ein bisschen diesen Charakter eben. Oh, hier liegen schon die Matten. Die lasse ich gerade neu machen. Da sitzt Charlina gerade dran, alle paar Monate. Wo gibt es denn weibliche Führungskräfte auf unserem Planeten? Früher habe ich so eine Legende hier gehabt, so und so viel Prozent. Es waren meist um die 10. Und es hat mich aber immer geärgert, dass Erwachsene in der Vorstand gesagt haben, oh, 10% ist ja voll viel. Also 70% wären voll viel. 50 wären gerecht. Was ist denn an 10% voll viel? Das lasse ich inzwischen weg. Also sie wird gerade wieder neu bearbeitet, weil es ändert sich ja auch immer sehr viel. Hier ist auch so ein Auftritt, wo ich total aufgeregt war und eine Rede halten konnte im Auswärtigen Amt. Genau, aber die Jugendlichen so, sind von hier. Egal.
Dann hast du Kontakte zum Auswärtigen Amt oder so oder zu Leuten, Annalena Baerbock, Stichwort.
Lisa Paus ist unsere Schirmfrau bei One Day in Rising und hat vor 2 Jahren und dieses Jahr auch eine tolle Rede gehalten, geht danach noch mit ins Essen, unterstützt uns wunderbar.
Cool.
Ja. Freut mich auch. Und die Senatorin Chancel Kiesetäppel war auch da und hat eine Rede gehalten. So, immer noch für mich mit 31 Jahren der schönste
Kino.
Raum. Ja, genau.
Wow.
Sieht allerdings auch voll schlimm aus. Die Sitze sind noch original, habe ich nochmal reinigen lassen, der Boden auch, aber natürlich ansonsten renoviert. Da hinten war, als ich einzog, damals noch ein Vorführungs-, weißt du, so ein Ding.
Mit Band quasi.
Genau, stark. Jetzt haben wir natürlich einen Beamer, ist auch die so und so viele Leinwand, obwohl die alte habe ich drunter gelassen, konnte mich da nicht trennen.
Aber wunderschöne Sitze.
Ja, ne?
Und was für Filme zeigt ihr hier oder wie nutzt ihr das?
Also im Tanz ist es so, dass wir alles filmen, jeden Auftritt und dann mit den Tanzgruppen uns das ansehen.
Cool.
Und ansonsten Filme zu Themen, also wenn zum Beispiel 8. März ist, Internationaler Frauentag, Mädchentag oder andere Frauenbeirat Reinickendorf nutzen dann auch mal das Kino für Veranstaltungen. Dann haben wir Elternabende bezüglich der Reisen. Wir haben vorne die Ausstellung, zeige ich dir noch gerade, dann schon wir Fachkräfte hier. So, hier ist unser Talmaron. Das ist ein Name, den haben die Kids sich ausgedacht. Centre Talmar, Restaurant, also keine Kantine. Man wird hier bedient wie im richtigen Restaurant. Das heißt, Erwachsene kommen zum Tisch, servieren, liest hier das Menü. Also das gab es heute.
Das heißt, ihr bietet täglich Essen an für die Gäste.
Täglich ein gesundes Drei-Gänge-Menü, wahlweise mit Fleisch oder vegetarisch. Und sie lernen die Gänge kennen, welches Besteck benutze ich. Also Kultur ist es immer eingedeckt und eben auch Skills. Also es hat mir sehr lecker geschmeckt heute. Nein, ich hätte gerne noch was nach oder es war auch nicht so lecker oder was auch immer.
Aber im Schnitt so, wie viele Kinder hast du hier so am Tag, die hier so durchlaufen?
Das ist unterschiedlich. Wir arbeiten von 4 bis 25 Jahren und haben Tage, da sind eher Kindergruppen da, manchmal sehr gemischt. Wie heute fangen wir an nur mit einer Kindergruppe und dann kommen unter Jugendgruppen bis aber 21 Uhr. Das ist sehr unterschiedlich, aber wir haben so ungefähr 250 Stammbesucherinnen die Woche. Also wir stehen ja immer auf der Bühne, man kann immer sehen, wie viele wir sind. Wir sind sehr viele. Und das ist auch schön so. Wir haben immer wieder Ausstellungen in Squash Courts. Da muss der Squash-Verein leider einen Monat Pause machen. Die spielen hier nämlich immer montags abends. Und jetzt Grundschule durch. Und das ist jetzt eine Ausstellung von Big Prävention, Initiativen Gewalt. Mit denen arbeiten wir sowieso auch immer zu One Man Writing zusammen seit vielen Jahren. Und das ist jetzt immer im Rahmen der Gewaltprävention. So eine Reihe, echt stark, echt krass, echt fair. Und dann haben wir immer noch Cyber Grooming im Sommer mit Innocence in Danger. Und das ist total schön.
Das ist wahrscheinlich so den meisten Tag über hier so die Soundkulisse. Ganz viel Musik aus allen Räumen. Geil. Und die Gruppen suchen sich die Musik selber aus oder wie läuft das so?
Das haben wir früher gemacht. Da haben wir gesagt, bringt eure CDs mit und wir machen die Choreo mit euch. Aber irgendwann kamen wir dazu, eben 2015 mit dem Projekt Respect Girls in der Öffentlichkeit. Machen auch jährlich dazu Tanzstücke. Eben keine Frauen verachten Sexismus und so weiter. Texte und das war natürlich schwierig. Ja, gerne.
Es waren zwei zu spät, würdet ihr noch zwei machen, bitte?
Stofftier. Wenn sie sich jetzt bewegen, würde man sie.
Ich hab meinen deutschen Akzent, wenn ich die Sprache meiner Vorfahren spreche. Und hier fragt man mich, wo ich herkomme. Weil meine passen keine Box rein. Manchmal konnte ich nicht leiden, was mein Spiel mir zeigt.
Extra für uns führt die Gruppe ihre Choreo nochmal auf. 22 Kids zwischen 4 und 8 Jahren stehen dicht beisammen, tanzen super durchchoreografiert ihre Schritte. Sie halten Globusbälle über ihren Köpfen, treffen sich immer wieder in der Mitte, bilden Kreise, lösen sich wieder auf in Einzelindividuen. Die Gruppe ist super divers. Es ist schön, ihnen anzusehen, wie sie den Traum einer gemeinsamen Welt tanzen, über alle Herkunfts- und Verständigungsgrenzen hinweg. Und dabei super viel Spaß haben. Eine Gruppe von Eltern und Familienmitgliedern schaut begeistert zu und auch ich bin tief beeindruckt von dem Selbstbewusstsein der kleinen Menschen. Wie gerne hätte ich in meiner eigenen Kindheit auch so ein cooles Projekt gehabt.
Danke, dass du nochmal gezeigt hast.
Das war ja stark.
Also wir arbeiten halt hier gerade mit dem Medium Tanz Einmal wegen der räumlichen Gegebenheiten, dann war das natürlich auch mit der Person damals behaftet und ich bin sehr froh, dass Manu das alles so toll weiterführt. Musik ist halt die Leidenschaft der Kinder und Jugendlichen, weißt du vielleicht selber noch. Und die Verbindung zwischen körperlicher Bewegung und Musik, das ist halt ein Medium, wo du unglaublich gut in ihre Lebenslagen kommst und das ist ja unser Auftrag. Also wir möchten sie in den Lebenswelten unterstützen. Diese aber auch auf die Bühne stellen, das heißt ihre Themen und die Stücke, weil du von da gefragt hast, arbeiten wir dann zusammen oder die Themen. Also Themen wie Femizide zum Beispiel zu One Day Rising, die kommen tatsächlich auch von den Gruppen. Wir können auch lustig, aber es sind auch oft sehr schwere Stimmen. Und es war schön zu unserem Jubiläum, wir wurden ja 30 Jahre, das haben wir im Fontanehaus groß gemacht mit allen Gruppen, 4-Stunden-Programm. Und da hat der Jugendstadtrat Alexander Ebers gelobt, dass wir im Bezirk auch immer wieder diese Themen wie Prostitution, Menschenhandel und so weiter ins Bewusstsein bringen. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich oft denke, oh Gott, sind schon wieder genervt, jetzt kommen die wieder mit einem sehr anstrengenden Thema. Eigentlich sind die Leute an den Stehtischen und wollen irgendwie... Aber Tanz ist nicht immer nur Unterhaltung. Und ja, hier geht es halt darum, wirklich ihre Themen zu positionieren.
Ja, und es geht ja auch um die Lebensrealität im Kiez. Ich finde es gerade so interessant, dass du sagst, dass das so die Sachen sind, die eben hier in Reinickendorf eine Rolle spielen. Und dass die dann ja auch in den Leben von den einzelnen Kindern in irgendeiner Form sich irgendwo auch immer
also
mal wieder
spielen. Also Loverboy war jetzt ein Thema, was wir gemacht haben. Mhm. Das ist natürlich in der Pubertät ein Riesenthema. Dann, was digital alles auf dich einprasselt. Aber wie gesagt,
ja, Cybergrooming hast du schon erwähnt.
Angst im öffentlichen Raum hatten wir ein Stück, wie komme ich alleine nach Hause. Wir hatten zeitgleich Frauenbeirat einen Studienauftrag gegeben und eine Umfrage im Bezirk gemacht. Wo fühlst du dich nicht sicher im Bezirk? Wann liegt das? Ne? Wie ist es denn als Mädchen, als Frau, sich in Reinickendorf zu bewegen? Wo müsste mehr Beleuchtung sein? Und so weiter und so fort.
Wenn du das jetzt schon so lange machst, wie lange hast du gesagt? 30 Jahre?
Ich mache seit 91 bei der Sportjugend, seit 94 hier im Haus.
Würdest du sagen, die Themen und der Kiez, hat sich da was verändert?
Klar, also auf jeden Fall. Also ich erzähle ganz oft davon, dass ich als Jugendliche völlig anders in Berlin, West-Berlin, mich bewegt habe und dass wir uns ganz anders im öffentlichen Raum genommen haben. Die lassen sich ja nur bringen, abholen, organisieren. Wie komme ich irgendwie zu Lehre nach Hause? Wir kriegen es ja mit zu den Auftritten. Wie sehr sich das verändert hat, dieses Sicherheitsgefühl. Das ist schon unglaublich. Es gab eben diese Phase 2015, 16, wo jeder Fernsehsender von uns wissen wollte, aber es liegt doch an den Geflüchteten. Nein, es liegt nicht an den Geflüchteten. Sondern wir hatten schon vorher ein Gewaltproblem in dieser Stadt und die Zahlen kennen ja auch nur eine Richtung, ob es häusliche Gewalt ist seit Corona, 30% Anstieg, ob es Femizide sind. Seit letztem Jahr November sind die neuen Zahlen ja veröffentlicht, den zweiten Tag passiert ein Femizid, jeden Tag versucht es ein Partner oder Ex-Partner. Mani, hast du einen Moment jetzt?
Ja. Gut, Marius, ich übergebe. Es hat mich sehr gefreut.
Ich danke dir sehr.
Mani nimmt sich Zeit für ein Gespräch. Gerade haben wir die Choreo ihres Tanzkurses gesehen. Sie ist Tanztrainerin und gutes Beispiel dafür, wie es im Centre läuft. Als Jugendliche hat sich hier selber mit dem Tanzen angefangen. Mittlerweile leitet sie viele Gruppen. Auch ihr Mann gibt hier Sportkurse. Und ihre Kinder treffen wir auf dem Flur. Auch sie sind infiziert mit dem lockeren, coolen Vibe des Hauses.
Hey, du hast jetzt gerade mit den Kids was getanzt. Was war das?
Wir haben einen Hip-Hop-Tanz gemacht und haben ein bisschen zum Thema gearbeitet, alle Kulturen. Das heißt, das sind 22 Kids und die kommen aus verschiedenen Nationen und das ist irgendwann mal zum Thema geworden nach den U16-Wahlen und deswegen haben wir das so ein bisschen jetzt vertanzt, egal woher du kommst, wir tanzen zusammen und die kommen aus dem Hip-Hop.
Und das habt ihr gemeinsam entwickelt?
Genau, wie gesagt, wir machen die U16-Wahlen hier und das hat sie sehr interessiert und dann haben wir mal so Frage-Antwort gemacht. Ich habe verschiedene Fragen in den Raum gegeben. Wo kommt ihr her? Habt ihr Familie auf der ganzen Welt oder was sprecht ihr für Sprachen? Und da ist uns aufgefallen, dass wir alleine in der Gruppe schon 14 verschiedene Nationen haben oder auch nicht hier geboren sind tatsächlich. Und da sind wir in Austausch gegangen und der erste Titel zum Beispiel, den haben sie mir selber geschickt und haben gesagt, sie würden gerne was dazu machen und dann haben wir gemeinsam das Stück erarbeitet.
Cool. Und die Choreografie zusammen entwickelt.
Genau, also die Choreografie, ich sag mal, die Tanzschritte kommen schon eher von mir, aber es gibt immer Ideen, die sie haben. Gerade die Kinder sind immer sehr viel mit ihren Ideen und dann versuche ich das mit einzubauen.
Ja, es wirkte auf jeden Fall echt schon voll professionell. Ich fand es total schön zu sehen. Mochte das auch total mit den kleinen Globusbällen, die dann alle noch so gemeinsam hatten. Und was macht ihr mit euren Choreografien?
Also wir sind vertreten auf vielen Kiezfesten hier in der Umgebung. Da treten wir auf. Wir haben halt auch berlinweit viele Auftritte, auch Sportveranstaltungen. Veranstaltungen, Kinder- und Jugendveranstaltungen. In Potsdam haben wir jetzt eine Veranstaltung, wo wir mal mit auftreten, ganz viele Familienfeste. Und da präsentieren wir dann die Stücke.
Sind die Gruppen immer so relativ fest oder wie wechselt das dann auch so von der Belegschaft her?
Also wir haben hier verschiedene Gruppen. Wir sind im Alter von 4 bis 27 Jahre. Mein Schwerpunkt ist tatsächlich gar nicht so unbedingt Kinder, sondern ich arbeite eher mit den Jugendgruppen, Teenie-Gruppen. Und da ist es schon so, dass Gruppen bei uns lange trainieren und zusammen groß geworden sind, aufwachsen. Aber sie sind immer offen für neue Leute auch und die nehmen die neuen Leute auch immer auf. Ein bisschen von der Leistung gibt es da auch Unterschiede zu den Gruppen, welche, die gerade neu einsteigen und eher die Basic-Schritte haben oder Gruppen, die eben schon lange trainieren. Aber das Schöne, was hier ist, das ist egal, sie nehmen immer die Leute neu auf. Man kann mittrainieren. Was das Schöne ist, auch wenn wir Stücke haben, dass sie sich die gegenseitig dann beibringen, wenn sie irgendwas verpasst haben. Also das ist ein schönes Zusammenspiel hier.
Was ist so das, was dich am meisten interessiert so an der Arbeit?
Dass Kinder und Jugendliche ganz viel zu sagen haben und einfach nicht nur das reine Tanzen, sondern was wir machen, ist halt, dass wir die Kinder und Jugendlichen mit integrieren in die Stücke. Das, was sie interessiert, dass wir das aufnehmen und mit in den Tanz packen und quasi ihre Lebenswelt mit vertanzen. Also wie gesagt, nicht nur getanzt werden, sondern dass man auch was versteht oder dass man eben auch was ausdrücken will mit dem Tanz.
Hast du gerade eben schon die U16-Wahl reingebracht. Wie lief das ab und warum interessiert dich das so und die Kids hier auch?
Naja, also ich denke, wenn ich an meine Jugend oder Kindheit zurückdenke, hätte ich mir das gewünscht, dass es mehr zur Aufklärung kommt, weil ich das super wichtig finde, wenn sie dann plötzlich anfangen sollen, mit 16 zu wählen oder mit 18, dann weiß man gar nicht, wie es geht oder was gibt es eigentlich. Und das ist eben das Schöne, dass wir versuchen, die Kinder eben mit spielerisch auch schon daran zu bringen, verschiedene Methoden auch haben, eben mit Frage stellen oder mit Bälle irgendwo reinwerfen, wo, was interessiert euch, und dass wir quasi sie früh schon aufklären, damit sie nicht dann so verloren sind, wenn sie dann selber wählen sollen. Und das Schöne ist, die Ergebnisse gehen ja auch mit in den Bundestag. Und ich finde es super interessant, was die auch schon wissen und was die wollen.
Wie ist das hier so im Kiez oder in Reinickendorf so an sich? Wie würdest du sagen, spielen so die Themen hier so im Kiez dann auch eine Rolle bei euch in der Arbeit?
Also wir sagen immer, sobald die Tür hier aufgeht bei uns im Centre Talmar, ist es egal, welchen sozialen Background du hast, egal woher du kommst, egal welches Geschlecht du bist, hier sind wir alle gleich. Und hier im Kiez ist es ja bei uns, wir haben ja das Märkische Viertel oder quasi Brennpunktgegenden. Dann haben wir Hermsdorf-Frohnau, die eher doch eine andere Gegend ist. Und es ist hier überhaupt total uninteressant. Also dieses Miteinander, egal eben welchen sozialen Background du hast, spielt überhaupt keine Rolle, und das finde ich eben so cool hier in dem Centre Talmar, dass man eben auf alle Arten von Menschen trifft und das völlig egal ist, sondern man miteinander eine Leidenschaft teilt.
Und ihr probiert dann mit eurem Schwerpunkt die Kids voranzubringen, miteinander in Beziehung zu bringen. Was würdest du sagen, ist so euer Ziel oder wie definierst du so deine Arbeit?
Sie selbstbewusst machen. Selbstbewusst zu machen, wissen, dass sie gerade die Kinder Rechte haben, dass sie sich nicht alles gefallen lassen sollen, dass sie auch wissen, wo ihre Grenzen sind. Also wichtig ist dieses Selbstbewusstsein, dass man einfach nach außen geht und eben auch sagt, wenn einem was nicht gefällt, oder gerade in der Mädchenarbeit, Mädchen- und Frauenarbeit, dass es da auch so wichtig ist, eben die jungen Mädchen, wenn sie sich draußen bewegen und sich unwohl fühlen, dass sie einfach sagen, stopp, und hier ist meine Grenze und weiter gehen wir nicht, und auch wissen, wie man dann damit umgeht, wenn es vielleicht in eine Situation gekommen ist, wo sie nicht weiter wussten und dann eben sich das nicht gefallen lassen, eben in diese, ich sag mal, Opferrolle kommt, sondern eben dann auch guckt, wie gehe ich daran?
Wie bist du hier hingekommen? Hast du hier früher auch getanzt?
Ich war selber Jugendliche. Ich habe mit 15 hier angefangen und bin hier groß geworden, hatte meine ersten Gruppen, und es hat mir so einen Spaß gemacht. Ich habe auch mal versucht, in den professionellen Tanzbereich zu gehen, habe aber gemerkt, dass es sehr oberflächlich ist und ich genau das eben nicht will und ich eher in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gehen möchte und meine Leidenschaft weitertrage an die, die nach mir kommen.
Und genau diese neue Generation darf ich jetzt treffen. Janina und Elisa, beide tanzen seit Jahren im Centre.
Ich habe mit 7 tatsächlich schon angefangen, ich bin jetzt 20, also schon gute 13 Jahre ab und zu mal mit Pause dann dabei gewesen. Hauptsächlich Tanz, und als ich dann so 15, 16 war, habe ich dann halt eben auch angefangen im Büro zu arbeiten und hatte dann auch meine Tanzgruppe selber. Wir haben teilweise auch Schulklassen, die zu uns kommen, und dann werde ich immer mal wieder gefragt, irgendwie so Schulprojekttage zu geben.
Was tanzt du so?
Hauptsächlich Hip-Hop. Also generell hier im Centre wird sehr viel Hip-Hop getanzt. Breaking-Elemente sind auch drin. Je nachdem, worauf die Kinder Lust haben. So.
Cool. Und du? Was gefällt dir hier so?
Ich weiß nicht. Also ich finde die Leute super nett, dass alle hier so offen sind und dass es halt so verschiedene Angebote gibt, dass es nicht so auf eine Sache spezialisiert ist, sondern halt eben verschiedene Tanzrichtungen. Das Angebot von Informationen zum Beispiel durch Workshops zum Loverboy oder zu Abtreibung oder sonstige Sachen oder auch zum Beispiel, dass es Fitnessstudio gibt, dass es nicht so einseitig ist.
Das heißt, ihr kriegt auch voll viel feministischen Input hier?
Ja, auf jeden Fall.
Bringt ihr auch so eure eigenen Themen hier so rein und dann könnt ihr da hier irgendwas kreativ zu entwickeln?
Total, vor allem in den älteren Gruppen ist es so, dass unsere Trainerin auch uns selber immer fragt, was wir gerade für ein Stück behandeln wollen. Und so ist es jetzt zum Beispiel dieses Jahr, dass wir uns eben dann mit Femizin auseinandergesetzt haben oder immer noch auseinandersetzen bei dem Stück. Und da kommt auf jeden Fall sehr viel Input auch von uns Tänzerinnen und Tänzern.
War das zu One Billion Rising?
Genau. Also vor allem, also es wird dort auch aufgetreten von uns, aber jetzt auch bei kommenden Auftritten oder Meisterschaften wird es dann auch gezeigt.
Und jetzt so die nächste Zeit, habt ihr gerade irgendwas, was jetzt demnächst ansteht, was ihr hier demnächst macht?
Also einmal sind wir bei dem Tonfest in Leipzig, da wollen wir das Stück auch auf so einem Dance Cup zeigen und dann sind wir noch bei einer Meisterschaft bei HCDC in Potsdam im Juni. Also wir zeigen auch das gleiche Stück, manchmal weniger hart, manchmal etwas härter, je nachdem, was auch für Publikum da ist.
Ah, ihr passt es dann so ein bisschen an irgendwie, dann so ein bisschen weniger inhaltlich und mehr Tanz.
Also wir hatten ja einen Strick zum Beispiel und den wollen wir zum Beispiel bei dem Tonfest wegnehmen, weil da teilweise junge Gesellschaft ist.
Ja, das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, dass es dann ein bisschen jugendfreier ist. Wie ist das irgendwie für euch, so dann da zu tanzen?
Also eigentlich sind wir ja gar nicht so die Meisterschaftsgruppen hier und wir sind eigentlich eher so zum Spaß, um die Atmosphäre mitzunehmen und was die anderen so machen. Aber natürlich ist man immer aufgeregt. Also ich für meinen Teil, auch wenn ich das schon sehr lange mache.
Selbstbewusstsein schaffen, Freude verbreiten, aufklären, um Gewalt zu vermeiden. Mit diesem Rezept werden seit über 30 Jahren junge Menschen in Reinickendorf stark gemacht. Ein Konzept, das mich mit seiner Positivität echt begeistert. Davon könnte Berlin wirklich mehr gebrauchen. Auch in anderen Bezirken. Das war's von unserer Seite zu Reinickendorf. In der nächsten Folge nähern wir uns dem Zentrum Berlins. Es geht weiter gen Süden, nach Mitte. Schaltet auch dann wieder ein bei Kiez und Kids. Ich bin Marius Ligowski. Danke, dass ihr mit dabei wart. Alles Liebe. Ciao, ciao.
Kiez und Kids. Der FluxFM Familienpodcast für Berlin. Freundlich unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.